Als wir vor einigen Wochen diesen Text in der Bibelstunde miteinander angeschaut haben, aus dem Johannesevangelium, Kapitel 5, war ich persönlich aufs Neue wieder total ergriffen von dieser Situation. Und dieser Text hat mich dann weiter verfolgt, nicht losgelassen. Und deswegen möchte ich heute Morgen auch darüber sprechen. Nicht, weil ich ihn komplett verstanden hätte und alles komprimiert jetzt wiedergeben könnte, was sich darin wiederfindet, aber doch einige Gedanken, die mir da wichtig geworden sind. Überhaupt, warum feiern wir Gottesdienst? Warum kommen wir zusammen? Warum singen wir Lieder und beten ihn an? Es hat ja den Grund, weil wir Christus erlebt haben und weil wir in unserem Glauben gestärkt werden möchten. Und letztlich führt die Stärkung ja nicht dazu, dass wir wie so geistliche Michelin-Männchen durchs Leben gehen, sondern unser kindliches Vertrauen zu Gott gestärkt. Nicht kindischer Glauben, der alles irgendwie für wahr hält, der nicht bereit ist nachzudenken, das ist damit nicht gemeint, das ist uns völlig klar, sondern kindliches Vertrauen. Wie ist kindliches Vertrauen? Ich habe in der letzten Woche eine total schöne Definition von kindlichem Vertrauen gehört. Kindliches Vertrauen ist, wenn der Junge abends vorm Schlafengehen nochmal runterkommt ins Wohnzimmer zu den Eltern und sagt, ich bin gerade am Beten, braucht noch jemand was? Kindliches Vertrauen. So, wir schmunzeln natürlich als Erwachsene, Kindermund, das ist ja auch immer toll, aber im zweiten Nachdenken, na, denken wir, ja komm, also das Leben ist schon noch ein bisschen anders. Sagen wir dem Kind nicht, wir wollen das Vertrauen ja nicht zerstören, aber wir sind natürlich mit dem, ich sag mal, belastet, was uns das Leben manchmal ein bisschen hart hat lehren müssen oder gelehrt hat. Wie schaffen wir es, als Erwachsene in dieses kindliche Vertrauen immer wieder hineinzukommen? Das ist nicht einfach, finde ich persönlich. Allein der Gedanke der Chancengleichheit in dieser Welt für die Menschen kann uns ja, wenn wir uns damit beschäftigen, auch so ein bisschen in die Verzweiflung treiben. Und so gibt es ja auch Organisationen, die sich das auf die Fahnen geschrieben haben, für Chancengleichheit einzustehen auf unterschiedlichsten Wegen und auf unterschiedlichste Weise, weil sie merken, das ist ja so gar nicht. Wir in unserer immer noch gut situierten westlichen Welt, wir haben schon eine Menge Chancen für das Leben, für die wir nichts konnten. Wir sind einfach in unsere Familien hineingeboren worden, die hier in Deutschland oder anderswo in Europa oder Nordamerika sesshaft gewesen sind. Und wir hatten die Chance zu einer Ausbildung, wir hatten die Chance zu schulischer Karriere. Haben wir sie genutzt? Weiß ich nicht. Aber die Chance war zumindest da. Unser Bildungssystem ist so ausdifferenziert, dass jeder an irgendeiner Stelle sich wieder neu einklinken kann. Aber das ist ja nicht grundsätzlich auf der Welt so. 100 Millionen sind auf der Flucht aus unterschiedlichsten Gründen. Und wahrscheinlich fragen die sich auch, wo ist für mich noch eine Chance zum Leben? Wo ist für unsere Familie noch mal eine Chance, Frieden zu erfahren? Und dann kommt der Baptistenpastor und spricht von, alle haben eine Chance. Aber ja, das habe ich so in diesem Text wiedergefunden, dass wir bei Gott eben nicht chancenlos sind. Denn manchmal geht es ja auch darum, Chancen überhaupt zu erkennen, und dann auch zu ergreifen. Wenn das alles so einfach wäre, wenn wir mit unserem Leben zufrieden sind, wenn wir alle Chancen der Welt hätten, dann bräuchten wir ja vielleicht gar nicht mehr glauben. Oder umgekehrt, wenn diejenigen, die so wenig Chancen im Leben hätten, die müssten ja von vornherein sagen, was soll ich mit einem Gott, mir geht's so mies, da verändert sich eh nie etwas. Aber interessanterweise sind die wachsenden Gemeinden in Gebieten dieser Welt, wo die Not am größten ist. Und der Zweifel am Glauben und an die Chancen wirklichen Lebens sind oft bei denen, denen es, ich sag mal, im Weltvergleich extrem gut geht. Das ist schon interessant. Wenn ich die Bibel lese, gerade auch im Neuen Testament, gerade auch die Evangelien und gerade auch das Johannesevangelium und sehe, wie Jesus als Sohn Gottes den Menschen begegnet, dann entdecke ich schon, dass er ihnen begegnet, um ihnen eine Chance zu geben. Eine Chance, zum wahren Leben durchzudringen. Ein erfülltes Leben zu haben, trotz unerfüllter Wünsche. Und gerade unser Text, diese Begegnung Jesu mit den kranken Leuten am Teich Bethesda, macht deutlich, ihm, dem Sohn Gottes, ist kein Ort zu befremdlich, kein Weg zu weit, um Menschen die Chance ihres Lebens zu ermöglichen. Deshalb möchte ich versuchen, euch mitzunehmen in dieses Geschehen an diesem Ort unweit von Jerusalem, weil Jesus dorthin geht, extra diesen kleinen Schlenker macht, nicht sofort Downtown Jerusalem geht, sondern hier bei Bethesda Halt macht, um Menschen zu treffen, die nur noch wenig, wenn überhaupt, Chancen für ihr Leben sahen. Bethesda. Keine einladende Badelandschaft, wie sie Jesus und seine Freunde vielleicht auch gebraucht hätten nach diesem Fußmarsch nach Jerusalem. Das war keine Poollandschaft für Nivea-Gepflegte, kein Sammelplatz für die Schönen und Reichen und ja, wer auch immer. Da waren ganz andere Leute, chronisch Kranke, Menschen mit Behinderung und ganz interessant eine Formulierung hier, die Ausgezehrten. Das muss man vom Griechischen dann so ein bisschen aufdröseln. Das sind also auch Menschen, ja, ich will mal sagen, die vom Leben innerlich zerrüttet sind. Vielleicht würde man das heute PSE nennen, psychisch-soziale Erschöpfung, ausgezehrt. Da ist keine Kraft mehr. Da sind keine Körner mehr da, um sich mit dem Leben auseinanderzusetzen. Das, was man ertragen und durchleben musste, hat so viel Kraft gekostet, dass sie ausgezehrt waren. Ich weiß nicht, ob du solche Situationen ansatzweise auch aus deinem Leben kennst. Ausgezehrt, keine Kraft mehr. Die liegen da. Das war eine von der öffentlichen Hand mittlerweile gesponserte Wartehalle für Schwerst. Kranke. Und was tun sie dort? Sie warten auf die nächste Welle. Ganz interessant, nicht um zu surfen, ist ja klar. Sie glauben, das wird in manchen Übersetzungen in Klammern dazugesetzt, der Vers, sie glaubten, dass ein Engel Gottes von Zeit zu Zeit das Wasser berührt und dass derjenige, der dann als erstes ins Wasser kommt, geheilt wird. Aber eben nur der eine, der Erste. Wie sagt man so schön? The winner takes it all. Einer kriegt alles und die anderen nichts. Da ist dann Schluss mit lustig. Das hat auch nichts mit Chancengleichheit zu tun. Das ist einfach die Situation des Lebens für die Leute dort. Und die Hackordnung unter den Schwachen kennt auch keine Gnade. Ellenbogen raus, wer nach vorne will. Na klar. Bethesda, ein Ort der Hoffnung und ein Ort der Verzweiflung. Beides trifft hier zu und ist ineinander verwoben. Deshalb wundert es mich auch nicht, dass manche Krankenhäuser sich auch diesen Namen gegeben haben. Bethesda. Auch da kommen Hoffnung und Verzweiflung sich ganz nah. Das kennen wir. Und so faszinierend der Teich Bethesda als Ort der Hoffnung war, so grausam war er als Ort der Enttäuschung und der Niederlage. Nirgendwo wurde der Kampf des Daseins härter geführt als in den Hallen des Elends beim Schaftor in Jerusalem. Und an diesen Ort begab sich Jesus bei seinem Besuch auf den Weg nach Jerusalem. Trotzdem kann man ja fragen, warum beschäftigen wir uns überhaupt mit so einem alten, an manchen Stellen auch ein bisschen merkwürdigen Text? Ich habe für mich die Antwort gefunden, weil viele Menschen denken, damals wie heute, Gott ist für mich unsichtbar und unverständlich und nicht greifbar. Das hat sich festgesetzt. Und unser Text will sagen, das stimmt nicht. Und Jesus will deutlich machen als Sohn Gottes, das stimmt nicht. Es gibt jemanden, der dich sieht. Und das ist mein Vater. In Johannes 14, Vers 9 steht mitten in einer längeren Rede Jesu ein kurzer, aber entscheidender Satz. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Jesus meinte damit, wer auf ihn schaut, der erkennt Gott in seinem Wesen und seiner Absicht. Darum möchte dieser Bericht unsere Aufmerksamkeit auf Jesus lenken, weil wir in seinem Handeln mit den Menschen unseren Vater im Himmel erkennen. Offenbar sucht der Orte auf, wo sich sonst niemand hin verirrt. Die Promis der damaligen Welt, die gingen nicht mal zu den Hallen Bethesdas. Und Jesus war auch nicht auf einer geistlichen Winke-Winke-Tour, wie so mancher Politiker, um gestellte Fotos mal gerade ins Netz zu stellen, um irgendein Bild zu erzeugen von sich. Das interessierte ihn gar nicht. Mehrmals wird im Text erwähnt, dass er heimlich dort auftaucht, nicht um den großen Auftritt zu haben, sondern weil er den Einzelnen sieht. Dieser Bericht macht deutlich, dass Jesus gerade bei denen zu finden sein will, die von allen abgeschrieben sind. Er hört auf das Schicksal des einzelnen Menschen, ihn interessiert nicht die Masse. Das Du zählt bei ihm. Und eines wird für mich hier deutlich, sehr deutlich sogar. Jesu Wirken auf Erden, das war keine Heilungskampagne. Das war auch kein Evangeliumskreuzzug. Er war kein Mähdrescher Gottes. Er hat den Einzelnen gesehen. Um ihn ging es, nicht um die Masse. Der Masse hat er sich immer wieder entzogen, weil die Masse eine eigene Dynamik entwickelt und sich nicht wirklich im Einzelnen dann auf ihn einlässt, eigene Ziele hat. Immer wieder hat er sich der Masse entzogen, wenn sie von seinen Wundern zu sehr begeistert waren. Es geht ihm nicht um die Wunder. Sie waren Zeichen der Bestätigung seiner Sendung, seiner göttlichen Autorität. Aber es ging ihm nicht darum, alle Kranken der Welt zu seiner Zeit zu retten. Aber das haben wir immer wieder, dass wir lesen, dass die, die zu ihm kommen, von ihm nicht weggeschoben werden. Und so nimmt er diesen einzelnen Mann, wie wir es schön sagen, in seinen Fokus. Das heißt, er ist ganz bei ihm. Er lässt sich nicht von der Masse beeinflussen, denkt auch nicht schon an das, was er in Jerusalem sagen will oder auch nicht. Nein, er sieht ihn an. Er ist bei ihm. Erzähl mal. Und dann erfährt er das, um was es in diesem Leben geht. Und jede Geschichte, jedes Leben ist unterschiedlich. Und Jesus, der Sohn Gottes, wird nicht müde, sich unsere Geschichte anzuhören. Andere konnten diese Geschichte mit Sicherheit schon nicht mehr hören von dem Kranken. 38 Jahre lang. Und allein muss er seinen Grund haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle seine Verwandtschaft schon verstorben ist.
Jesus nimmt den Einzelnen wahr, bevor er handelt. Er lässt sich seine Geschichte erzählen und hört wirklich zu. Und man hat den Eindruck im Gespräch, dass Jesus festgestellt hat, dass alles auch so seine Wurzeln und seinen Hintergrund hat. Er sieht die Not hinter der Not des Kranken. Ich habe keinen Menschen. Er sagt nicht, ich bin krank, ich habe keinen Menschen. Weil er denkt, Menschen müssen mir helfen. Und na klar, ist ja auch so im sozialen Gefüge. Das war im Moment so sein einziger Gedankengang. Keiner hilft mir. Ich habe keinen. Alle anderen sind dann zu noch schneller, wenn der Whirlpool sich bewegt. Vielleicht sah er sich tatsächlich als Opfer seiner Umstände mittlerweile. Und das schien noch schwerer zu wiegen, als eben sein körperliches Leiden. Und ich habe so gedacht, es hat sich eigentlich nichts verändert in den Schicksalen der Menschen. Das ist heute auch oft noch so, dass wir auf Menschen treffen, die diese Klage vor sich hertragen, begründet oder unbegründet. Das wollen wir auch gar nicht beurteilen im Moment. Aber es begegnet uns. Ich habe keinen Menschen, keiner kümmert sich um mich. Anderen wird geholfen, aber mir nicht. Andere sind immer schneller, wenn es an die Töpfe des Reichtums geht. Ich bin immer der Letzte. Dieses Klagen ist uns nicht unbekannt, klar. Kennen wir auch aus eigenen Lebenssituationen, Lebensphasen, wo wir merken, wie uns diese Gedanken runterziehen. Und jetzt ist interessant, wenn wir uns auf den Text einlassen, wie Jesus darauf reagiert. Jetzt gibt es keine Streicheleinheiten für die Seele. Oh, ich verstehe dich, du Armer. Er fragt ihn, willst du gesund werden? Ich muss immer wieder denken, was für eine Hammerfrage in der Situation. Ist das nicht eigentlich klar? Ist das nicht logisch für uns, dass ein Kranker gesund werden will? Warum fragt Jesus diesen Menschen? Ich kann mir das nur so erklären, weil Jesus tiefer blickt. Und weil wir das auch schon so oft erlebt haben, dass man selbst mit Krankheit glücklich sein kann. Und selbst wenn man gesund, reich und schön ist, am Leben verzweifeln kann. Es gibt also eine Metaebene, es gibt eine tiefere Ebene, die erreicht werden soll. Deshalb scheint mir hier die Frage angebracht. Was willst du? Was willst du wirklich? Willst du gesund werden? Kann das überhaupt eine Frage sein? Also ich bin zu dem Schluss gekommen, offenbar ja. Denn nicht jeder will wirklich Veränderung im Leben. Man sollte es nicht glauben, aber das stimmt. Man kann sich auch in seinem Elend einrichten. Sich darin verkriechen. Warum? Weil sich dann andere um mich kümmern müssen. Weil dann andere immer irgendwie schuld sind. Aber das macht einsam. Das macht echt einsam. Weil am Ende will niemand mehr etwas mit dir zu tun haben. Keiner kann ständig dieses Gejammer ertragen. Das ist so. Beispiele des Jammerns? Natürlich werden wir von Menschen enttäuscht. Und wir enttäuschen Menschen. Das gehört zum Leben dazu. Aber wenn ich mich darin suhle und darin bleibe, dann bin ich fürs Leben blockiert, dann vertraue ich nie wieder jemanden. Oder ich vergraule jemanden, der anfängt, vielleicht wieder Vertrauen irgendwie in mich zu investieren. Und dann kommt diese ganze Schwafelei meines Elends. Und dann denkt er, boah, das kriege ich aber nicht geregelt.
Und dann bin ich wieder alleine. Wie oft sind wir über uns selbst enttäuscht? Natürlich. Aber wenn wir uns darin verkriechen, wenn wir denken, ich kriege sowieso nichts auf die Reihe, dann sind wir für Veränderung blockiert. Und dann kommt heutzutage noch die Enttäuschung über die Kirchen dazu, will ich gar nicht vertiefen. Aber das Problem ist, dann ist man auch noch für den Glauben blockiert. Ich sehe, was mit Kirche ist, geh mir weg mit Gott. Wenn mir dann Veränderung meiner Situation angeboten wird, dann habe ich ja nichts mehr, worin ich mich selbst oder von anderen bemitleiden lassen kann. Dann bin ich auf einmal für mein Leben selbst verantwortlich. Und das, finde ich, ist eine wichtige Erkenntnis in diesem Geschehen, dass Jesus und der Glaube nicht dazu führen, dass wir für unser Leben keine Verantwortung mehr hätten, sondern ganz im Gegenteil. Der Glaube stärkt uns, Verantwortung für unser Leben zu übernehmen. Das will Jesus. Er will keine Marionetten des Glaubens. Er will uns nicht an den Fäden und schon gar nicht an den Ohren durchs Leben ziehen. Er will uns durch seinen Geist Kraft geben, dass sich was verändert. Willst du gesund werden? Aufstehen oder liegen bleiben, ist dann am Ende die Frage. Weil Jesus seine, ich würde mal sagen, subjektive Realität durchbricht, ihm damit aber die Chance eröffnet, dass sich wirklich etwas ändern kann. Und was ich so wichtig finde, ist, er gibt diesem Mann Raum zur Mitwirkung an seiner Heilung. Jesus schlägt nicht einfach nur das Kreuz über ihn und sagt, alles wird gut. Er fragt ihn, willst du gesund werden? Und er fordert ihn auch auf, aufzustehen. Er ist beteiligt. Er kann das nicht herabziehen, sage ich mal, von Gott. Aber Gott beteiligt ihn, weil er will, dass er lebt. Weil er will, dass er Verantwortung für sein Leben übernimmt. Jesus lässt ihm die Selbstbestimmtheit. Er achtet damit seine Würde und Eigenverantwortlichkeit. Der Mann soll selbst entscheiden, was er wirklich will. Diesen Weg ist Jesus mit ihm jetzt gegangen und jetzt ist er an dem Punkt. Was willst du? Willst du gesund werden? Willst du Veränderung deiner Situation? Und schlussendlich, willst du eigenverantwortlich leben? Willst du für dein Leben Verantwortung übernehmen? Denn seine Matte dann nehmen und loslaufen heißt nicht, er geht jetzt durch bis nach Malle, sondern dann werden alle sagen, na, jetzt kannst du ja für deinen Unterhalt arbeiten. Verantwortung übernehmen. Willst du weiter vom Mitleid anderer leben oder dein Leben selbst in die Hand nehmen? So könnte man es vielleicht auf den Punkt bringen. Und das führt mich zum Zweiten. Deshalb ist Bethesda auch ein Ort der Entscheidung. Ja klar. Als das geklärt ist, sagt Jesus eben zu ihm, Eigeire, steh auf. Das Wort hat seinen Platz in der Ostergeschichte. Es meint eigentlich auferwecken. Eigeire, das ist die Theologie der Auferstehung. Aus dem alten Leben auferstehen und unter der Kraft und Herrschaft Jesu leben. Steh auf zu einem solchen Leben und dann geh hin. Mit diesem Befehl ruft Jesus nicht nur dazu auf, seine Matte in die eigene Hand zu nehmen, sondern eben sein ganzes Leben. Dieser Mann, der sich von Menschen verlassen sah und einem spirituellen Whirlpool vertraute, erfährt jetzt in diesem Gespräch mit Jesus die wirkliche Quelle der Hilfe. Und das ist das Erbarmen Jesu, das ihn mit hineinnimmt und die Verantwortung für sein Leben überlässt und darin stärken will.
als die Krankheit benannt ist, die Not hinter der Not geklärt ist, als der tiefste Lebenskummer herausgekommen ist, da war der Punkt da, dass Jesus sagt, und jetzt entscheide dich. Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Nimm dein Leben in die Hand. Ich dachte so bei mir, Jesus will aus der Erstarrung befreien, Jesus will die Chance zum Leben geben und Jesus will uns auf eigene Füße stellen, auf die eigenen Beine stellen. Und es geschieht, weil dieser Mann glaubt, was ihm gesagt wird. An diesem Punkt war er jetzt. Er hat eine Entscheidung getroffen. Ich mach das jetzt. Als Jesus gesagt hat, ey Gäre, steh auf, hätte er auch sagen können, nö. Ich weiß ja, dass es nicht geht. 38 Jahre lang weiß ich, dass ich nicht aufstehen kann. Komm du mir nicht und sag, steh auf. Und dann wäre die Geschichte für ihn hier auch zu Ende gewesen. Und er wäre weiter in Bethesda liegen geblieben. Aber das macht er nicht. Und das finde ich stark. Er steht auf. Gottes Wort will Veränderung bewirken, aber wir müssen sie offensichtlich auch an manchen Stellen bewusst in Anspruch nehmen. Vielleicht immer und immer wieder mal. Jesus hat ihn angeschaut, hat sich seine Geschichte angehört, war wirklich ganz bei ihm und führt ihn in diese Entscheidungssituation, die dieser Mensch ergreift. Vielleicht schaut dich Jesus heute Morgen ja auch an. Könnte ja sein, ich weiß nicht. Aber es würde mich nicht wundern. Könnte doch sein. Du wolltest vielleicht lediglich einen schönen Gottesdienst erleben mit super Musik, inspirierter Predigt, aber das war es auch schon. Und plötzlich sitzt du hier und merkst, Gott bietet dir noch etwas anderes an. Bietet dir seine Hand an, aus einer bestimmten Lebenssituation herauszukommen, verantwortlich mit seiner Kraft sie neu anzugehen. Vielleicht ruft er dich schon länger zu einem bewussten Schritt des Glaubens. Du bist ganz dicht dran, aber hast noch nie gesagt, jawohl, jetzt stehe ich auf und jetzt gehe ich mit dir. Ja, mache ich. Könnte doch sein. Vielleicht wird dir deutlich, boah, ich trage so lange so einen Scheiß mit mir rum, so einen Ärger mit wem auch immer, und ich komme da nicht drüber weg und es blockiert mich immer wieder und ich könnte mich schwarz ärgern, wenn ich dran denke. Und Jesus bietet dir seine Hand und sagt, ich habe dir doch alles vergeben in deinem Leben, oder? Du lebst aus der Gnade. Jetzt lass doch mal los. Vergib wem auch immer, was auch immer und erfahre meine Kraft, dass du wieder neu zum Leben kommst. Und so gibt es die unterschiedlichsten Bereiche, wo wir immer wieder mal merken, dass wir von Jesus selbst besonders angeschaut werden, dass er unsere Geschichte kennt und weiß, um was es geht und dass er uns immer wieder seine Hand reicht, damit wir aufstehen aus dieser Situation. Gäre, steh auf, nimm dein Leben in deine Hand, unter meiner Leitung, aus meiner Kraft. Und unser Mann macht es und er steht auf und geht los. Jetzt könnte die Geschichte ja eigentlich zu Ende sein. Aber sie geht ja noch ein bisschen weiter. Und das finde ich auch gar nicht so schlecht, weil da steckt schon noch etwas drin. Es geht nicht mehr so lang wie das andere, aber ein bisschen noch. Weil der Start ist ein bisschen holprig. Habe ich zumindest das Gefühl gehabt beim Lesen. Er schlürt mit seiner Matte los, wird natürlich prompt angepumpt von irgendwelchen frommen Leuten. Hey, 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 hier mit der Matte am Sabbat rumlaufen, das geht ja wohl gar nicht. Was sagt er jetzt? Er macht reflexhaft das, was er immer gemacht hat. Ein anderer ist schuld.
diesmal nicht die Verwandten, die Schrullige, sondern irgendeinen, den ich nicht wirklich kenne, der hat mir gesagt, ich darf das, also mache ich das. Er hätte es auch irgendwie anders formulieren können. Ich habe den Eindruck, die Eigenverantwortlichkeit ist noch nicht so richtig in sein Denken hineingekommen. Sein Leben hat sich zwar verändert, aber sein Denken noch nicht. Das ist reflexhaft immer noch im Alten. Da muss was neu gelernt werden, neu gesettet werden. Die Eigenverantwortlichkeit bezieht sich nicht nur auf den Punkt der Bekehrung, würde ich hier mal sagen, sondern eben auf das ganze Leben. Das ganze Leben soll durchdrungen werden und verändert werden. Er aber verweist wieder im Gespräch mit den wahrscheinlich Pharisäern, Schriftgelehrten, eben auf jemand anders. Kann es sein, dass es im Christentum zu viel altes Denken trotz neuem Lebens gibt? Versteht ihr, was ich meine? Dass wir das alte Denken nur neu einkleiden, so des Kaisers neue Kleider. Kleider machen Leute. Kennen wir ja diese Sprüche? Kann es sein, dass sich unser altes Ego, von dem Luther gesagt hat, das Aas kann schwimmen, sich einfach nur fromm einkleidet? Und nach außen verändert sich was, aber innen drinne nicht wirklich? Da ist man dann nicht mehr geizig, sondern jetzt ist man sparsam. Aber es hat sich nichts verändert. Da bin ich nicht mehr der, der immer Recht haben muss in allem, sondern dann habe ich die Leergabe. Ich weiß es ja schließlich. Versteht ihr? So, diese Bereiche werden einfach so ein bisschen neu dekoriert. Ich will dem Mann nichts Falsches unterstellen, aber scheinbar ist das so ein Problem, weil Paulus schreibt an die Römer in seinem geistlichen Traktat, dem Römerbrief, in Kapitel 12, Vers 2, verändert euren Denksinn, um prüfen zu können, was der Wille Gottes ist. Also muss ich da etwas tun. So, letzter Punkt. Und das ist ja schön, es tut sich etwas bei diesen Menschen. Und warum? Weil Jesus ihn nicht laufen lässt. Er hat immer noch Interesse an ihn. An diesen Einzelnen. Er will die Geschichte mit ihm weiterleben. Jesus findet ihn dann im Tempel. Das ist schon mal ein guter Platz. Und dann spricht er ihn nochmal an. Offensichtlich kann Jesus ein Zwischenergebnis im Glauben durchaus ertragen. Offensichtlich weiß er, dass bei uns nicht alles mit dem Schalter umlegen dann anders funktioniert. Offensichtlich kennt er Psalm 103, dass sein Vater daran denkt, dass wir Staub sind, dass uns nicht immer alles gelingen wird. Aber er nimmt es nicht als Ausrede dafür, dass das egal sei, sondern er sagt ihm diesen doch sehr schweren Satz: Du bist gesund geworden, jetzt. Die meisten Übersetzungen schreiben dann was? Sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Ärgeres geschieht. Da sind wir natürlich gleich auf einer moralischen Schiene. Wir denken, also muss er jetzt alles richtig machen. Aber rufen wir uns kurz in Erinnerung, um was geht es bei der Sünde eigentlich? Bei der Sünde geht es darum, dass wir unser Ziel verfehlen. Und auf die Frage, was ist eigentlich die Sünde und was muss ich tun, um Gottes Werk zu tun. All diese Gespräche kann man im Johannesevangelium nachlesen, hat Jesus mit den Leuten gehabt. Da sagt Jesus, das ist die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Und das ist das Werk, dass ihr glaubt an den, den der Vater gesandt hat. Wenn er also sagt, sündige hinfort nicht mehr, dann sagt er ihm damit, verpass jetzt nicht das Ziel. Und was ist das Ziel? Eng verbunden mit Jesus leben. Wir können also auch sagen, hör ab jetzt nicht auf, unter meiner Leitung zu leben. Geh nicht aus meiner Nähe.
Johannes 15. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. In der Verbindung zu ihm werden wir Frucht bringen. Und unsere Frucht wird bleiben. Und der Vater wird dadurch verherrlicht. Und der Vater ehrt uns dafür. Das will Jesus für unser Leben. Und dazu führt er diesen Menschen. Dazu macht er den kleinen Schlenker, ist in Bethesda, heilt nicht alle pauschal in einer Massenveranstaltung, sondern sieht den Einzelnen, nimmt sich seines Lebens an. Und deswegen glaube ich, dass bei Gott niemand chancenlos ist. Und dass es darum geht, wie auch in anderen Bereichen des Lebens, die Chancen, die uns geboten werden, zu ergreifen. Auch die Chancen im geistlichen Leben. Amen.